So, fangen wir doch mal an. Was ist das? Es ist ein Calibration Tube. Und jetzt kommt eine Kamera, die habt ihr noch nie gesehen. Die meisten jedenfalls von euch nicht. Eine WUP. Celsius Crossfield. Früher auch unter Fuji. Die Fuji hat sie entworfen mit Contron zusammen. Dazu brauchtest du eine Crossfield Power Supply. Da kannst du mit dem Panzer drüber fahren. Genauso wie mit der Kamera. Das ist alles richtig Metall. So, sieht in der ersten Linie aus wie eine Sparkassenüberwachungskamera. Das liegt daran, weil das Ding eher so für die Industrie und für die wissenschaftliche Sache-Schiene gebaut worden ist. Und da haben sie sich nicht die Mühe gemacht, sagen wir mal, eine Spiegelreflexkamera drum zu bauen oder ein Rückteil für eine Großformatkamera, welches aber schon gab. So, dann kommen wir erstmal, sagen wir mal, zu den Zeitabläufen. 1994 gab es die Fotokina und dort wurden, sagen wir mal, das erste Mal gängige Prototypen, aber auch schon zum Verkauf stehende Digitalkameras für den Profibereich vorgestellt. Kodak mit seiner Kamera auf Basis, sagen wir mal, Gehäuse einer F, weiß ich gar nicht mehr, F4 oder so. Da war schon ein Kodak-Chipsatz drin und die hieß nicht Nikon, sondern hieß wirklich Kodak. Mit einem kleinen Chipsatz drin, die hat den Vorteil, das, was man heute in Spiegelreflex kennt, dass man rauslaufen konnte, draußen fotografieren, drin fotografieren, aber die Daten waren grottenschlecht und völlig überteuert. So hat man sich natürlich die Entwicklungskosten irgendwann mal reingeholt. Aber die Kamera, wer sie sich gekauft hat, hat wirklich nicht nachgedacht. Das lag aber auch daran, viele hatten in diesem Bereich noch null Erfahrung, wie wir erstmal null nicht, aber schon ein bisschen Erfahrung, aber wenig Erfahrung mit digitalen Daten hatten. Dann gab es noch Photoshop 1.5. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, waren wir bei 2.0. Ansonsten gab es sowas wie Quark Express, was heute als InDesign bekannt ist, aber das sind zwei unterschiedliche Firmen. Photoshop hat es nur gemacht oder Adobe hat es gemacht, dass es ein Workflow ist. Das gab es also noch nicht, da gab es nur Photoshop und wer den Text oder Seitenaufbau machen musste, musste Quark Express nehmen. Da gab es auch Spielereien und dann klappte das nicht und jenes nicht. Also ihr seht, das war noch nicht alles rund. So, und dann gab es die andere professionelle Firma, die zusammen mit Sina die Firma Leaf. Die Leaf, war ein Rückteil für eine Großformatkamera, also 1318 nochmal 12, 18, 24. Konntest du hinten dran setzen als Rückteil, eine Mattscheibe wegmachen, dann kam das Rückteil drauf und dann konntest du beim Computer, soll man dein Bild machen. Für die Architektur wichtig, gerade Linie und so weiter. Aber alles, was sie nicht konnten zu dem Zeitpunkt, waren viele Daten produzieren. So, und das sieht bei diesem Ding ja anders auf. Das Louvre hat das, also das Museum in Paris. Und Fuji hatte zu dem Zeitpunkt die einzige Kamera unten in ihrem Safe-Raum in Düsseldorf liegen. Komme ich noch zu, kann man bei mir aber auch nachlesen. Eine Vita von Miga-Studio auf der Internetseite, also www.miga-studio.com. So, diese Kameras konnten super geile Bilder machen mit einer enormen Farbtiefe. Und teilweise A3 Plus. Und die Leafs und die Kodaks und was ist da auch, Sony hatte auch schon was, waren eigentlich in der Lage, Möglichkeit für druckfähige Daten bei über etwas über, also 305,8 Pixel Inch, egal. Auf jeden Fall. Ausreichend für 60er Raster, konnten Wirklichkeit nicht so groß machen, sondern eigentlich waren die Bilder nur so groß, rechnerisch. Also wurde es erlogen, skaliert, um eine A4 zu machen, war schon nicht schlecht, aber was passiert, Tonerspreizung, alles geht kaputt. Und diese Kamera war in der Lage schon A4 zu erreichen, A3 Plus. In der letzten Ausführung, glaube ich, konnte sie 38 MB und das 1995, als die, sagen wir mal, aus dem Prototyp-Status raus war, hatten wir 96 die komplett drin, 38 MB. Und das war schon viel. Heute 20 MB und so weiter. Nein, nein, der Unterschied, jetzt kommt der Unterschied. Diese Kamera konnte nur eins. Bewege dich nicht. Jede Bewegung heißt Versatz. Also das heißt, bewegte Bilder, Model vorne war nicht drin. für Food-Fotografie, für technische Fotografie, Objektfotografie, genial. Auflösung war schon super gut. Wenn man bedenkt, dass hier hinten ein Chipsatz ist, der mega klein ist, ich versuche den mal gerade einzuspiegeln, da sieht man, glaube ich, den Infrarotfilter. Na, wo ist das denn? Da. Ja. So, und der Aufwand hiermit war auch sowieso viel größer. Belichtungszeiten von 1,5 Minuten bis 7 Minuten waren kein Problem, wenn man zu wenig Licht hatte im Studio. Man blitzte auch nicht, man brauchte nur Dauerlicht. Das muss man dazu sagen. Ein Impuls ging nicht, weil es ging ja ein Scanner. Jetzt muss man sich vorstellen, nicht für den Flachbandscanner fuhr der nicht ab, sondern das war schon eine Rechenleistung. Was jetzt hier passiert ist, dieser kleine Chipsatz, der da drin ist, der macht in Mikroschritten eine Omega-Bewegung. Klack, 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 klack und wieder zurück. Klack, 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 klack. Und jedes Mal, wenn der Chipsatz sich bewegt hat, weil der Moment, wo er aufnimmt, der Gegenstand, sagen wir mal, an einer anderen Stelle, das hat er durchgerechnet, anschließend am Computer, die Bilder wieder zusammengesetzt und hat ein Ganzes rausgemacht. Geniale Geschichte, muss ich sagen. Das war von der Technik her schon echt verrückt. Und damit das überhaupt richtig lief, musste man diesen Calibration Tube vorher draufsetzen. Als er dann drauf war, musste man ordentlich Licht durchgeben, weil es ja so, sagen wir mal, so eine matte Folie drin war. Und dahinter oder da drin transparent befand sich dieser Calibration Chart. Sowas. Und dann hat er diese Bildpunkte zusammengelesen, damit er rechnerisch exakt, sagen wir mal, die Ecken trifft, damit die Bilder wieder sauber zusammengesetzt werden können. Da gab es auch unterschiedliche Dinge, die gab es dann in klein, in groß, Testcharts, wurde alles mitgeliefert. Ich suche gerade verzweifelt mein Handbuch, denn mal, da wollte ich euch mal Dinge reinzeigen. Ich habe es noch nicht wiedergefunden seit dem Umzug mit dem Studio, weil es echt ein Seltenheitswert ist. Und auf jeden Fall musste man das kalibrieren. So, jetzt habt ihr euch mal gefragt, was für Rechner brauchte man damals. Ja, die meisten ist das ja nicht bekannt. Von der jüngeren Generation, was heute USB ist oder Thunderbolt und wie sie alle so heißen, waren das hier die dicken SCSI-Anschlüsse, Antennenanschluss, Umschalter für, was steht da nochmal? Ja, Focus Level, also das heißt, du hast nur da umgeschaltet, dass du auf dem Fernsehbildschirm überhaupt ein Live-Bild hattest. Und den Rest sahst du auf dem Monitor, aber kein Live-Bild. So, dann hattest du hier noch einen Frequenzschalter. Dieser Frequenzschalter sollte natürlich möglichst immer auf sag mal 0 Dezibel stellen, aber wenn du eine Störung hattest, musstest du das ausleveln. So, und also Rauschen, das betrifft das Rauschen. Und die konnte auch rauschen, sehr, wenn du nicht genügend Licht hattest. So, damit das Ganze, weil das Ding hat 80.000 Mark gekostet, wurde zusammen betrieben, hauptsächlich mit einem Apple, bekannt für die ältere Generation als Pizzaschachtel, Nubus-Rechner. Die hatten einen SCSI-Anschluss und die waren in der Lage, eben die Daten zu verarbeiten. Da stand Windows wirklich, war nicht so dolle. An vielen Punkten auch heute nicht. Und das ist ein schweres Teil. Und weil das Ding ja so teuer war und damals alles was Besonderes war, wenn jetzt einer, sagen wir mal, eingebrochen wäre und hätte dieses Ding geklaut und hätte sich versucht, ein anderes Ding zu holen, davon von dieser Power Supply, hätte nicht funktioniert. Es ist verschlüsselt, komplett genommen. Es funktioniert nur in dieser Einheit. So, der Aufwand war Monitor auf dem Wagen oder so, Kamera auf Stativ. Dann kamen von Zeiss Jena hier so super schweineteure C-Mount-Objektive drauf. Ihr habt ja eben gesehen, hier drin war ein Infrarotfilter. So, da es bei den 10-Mount-Objektiven unterschiedliche Sachen gibt, das ist eine sehr kurze Brennweite, geht glaube ich 14 mm oder sowas, hat das hier ja eine tiefere Einbauhöhe. Und dann musste man hier vorne den Infrarotfilter mit so einem Adapter wieder rausdrehen, weil, ich zeige das hier auch mal. Hopp, 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 hopp. Hat er nämlich dann den Infrarotfilter hier drauf. Schweineteuer, auch ein paar tausend Mark gekostet. Dann haben wir von Fuji ein super Objektiv gehabt. Knackend scharf. So, damit haben wir, habe ich denn sowas hier rumfliegen gerade? Nein, gerade nicht. Schade. Haben wir dann tolle Sachen mitgemacht. Es betraf die Katalogfotografie. Sollte der Kunde mitgucken, HN war einer mit auch der ersten, der es mitgenutzt hat, also Büromöbelbedarf, Kunststoffverarbeitende Industrie. Aber damit haben wir ohne Ende gemacht. Glaskoch, also solche Geschichten, solche Firmen haben damit, also gerade für diese Foodfotografie oder aber auch Essen. Edeka, Gibi-Märkte hatten wir früher gemacht. Also alles, was um Essen geht, Bratwurst und all so ein Zeug, haben wir alles mit diesen Dingern gemacht. Und die Daten waren schon echt beeindruckend. Nur die Zeit, die man dafür brauchte. Und man musste verdammt viel Wissen haben, was, denn die Software konnte schon mal ein bisschen haken, sage ich jetzt mal, war als Plugin für Photoshop angedacht. Dann wurden die Daten, sagen wir mal, intern verarbeitet, importiert. Und dann musstest du schauen, dass diese Daten, sagen wir mal, auch gut glatt gebügelt waren. Da konnte man, also man musste da zwangsläufig wirklich in die Kanäle gehen, also rot, grün, blau und so weiter. Das musste man wirklich überprüfen, ob da, sagen wir mal, so ein Kachelmuster entstanden ist, ähnlich wie dieser Chart eben. Dann wusste man, oh shit, das Ding ist eigentlich von den Daten noch nicht optimal. Also es braucht ein bisschen Zeit und während man heute, sagen wir mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, im Studio bist, auf Freistellerfotografie machst, also auf weißem Fond und später freistellt, dann kann man heute, sagen wir mal, wenn man das Tasman hunderte davon machen und hiermit hättest du, sagen wir mal, so 10, 20 Stück geschafft. So, das ist eine Crossfield Celsis. Die hatte schon in einem Update noch eine Besonderheit drin, was eigentlich aus der Kinoindustrie kam, nämlich Bluescreen oder Widescreen oder was auch immer. Sie konnte auf jeden Fall, wenn man vor einen Chart genommen hat hier, da gibt es so einen speziellen Chart, so eine Art Grauen, die Kamera einmal, also bei dem bestehenden Licht und Entfernung musste das hingelegt werden, dann hat die das Licht aufgenommen, eingescannt. Und jedes Mal, wenn du jetzt dann später diesen Chart weggenommen hast und auf Päckchen gestellt, konnte die automatisch freistellen. Zack, puff, war bei einer Aufnahme gleich das fertig. Nachteil ist, nett gedacht, aber der Profi braucht eben halt, heute gibt es das PNG, aber auch in Teilen heute immer noch, und das ist das Wichtigste überhaupt, PNG ziehe ich euch gar nicht mal vor, der typische Photoshop-Freistellpfad. Da musste das noch als Beschneidungspfad umgearbeitet werden. Dann musstest du wissen, wie die Maschine eingestellt war bei dem Drucker und so weiter. Dann hast du die Abweichung noch nachgefragt. Ihr hört schon, digitale Fotografie ist nicht so, wie man denkt. Ist alles viel aufwendiger. Und dieses Wissen von damals ist heute mega wichtig, denn ich brauche den ganzen Müll, der ganz neu ist, überhaupt nicht. Fast nicht, sagen wir mal. Die Daten schon, aber fast nicht. Das ist alles ein bisschen Marketing, ne? Also kommen wir mal irgendwann zu. So, und damit wir dann hier mal gesehen hat, wie sowas eigentlich aussah. Und ganz ehrlich gesagt, wer ob lief oder diese ganzen Geschichten hatte und von der Pike auf das gelernt hat, der versteht heute, was digitale Fotografie oder was in der digitalen Fotografie gebraucht wird, was nicht. Und was man selbst aus der ältesten Kamera noch rauskriegen kann, wo du eigentlich noch nicht mal eine neue zu gebraucht hättest. Weil Softwareentwicklung, Photoshop geht ja alles weiter. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zu. Es ist sehr viel positiv, aber sehr viel Negatives dabei. Weil die meisten meinen, man brauchte keine Ausbildung dazu und ich bin jetzt der King of the Currywurst. Ist leider dann doch nicht so. Habe ich sehr viel mit zu tun mit Daten, die ein anderer, sagen wir mal, schweinegünstiges Angebot gemacht haben, den Job gemacht. Ich kriege sie ein halbes Jahr später auf den Tisch und muss alles reparieren und sage, völlig bekloppt. Also, so, weiter. Jetzt haben wir wieder so ein Power Supply. Das ist Plastik, aber schwer. Und jetzt werden manche denken, oh nee, was hat er denn da schon wieder? Hier sieht man auch mal wieder so einen SCSI-Anschluss, so sah das mal aus. Das ist jetzt eine reine Scannerkamera. Während die anderen diese Omega-Mikro-Schritte machte, ist das eine richtige Scannerkamera. Also die funktioniert genau wie ein Flachbettscanner. So, nur dass er eben halt anstatt der Scheibe hier vorne ein Objektiv hat. Und dann fuhr der Chipsatz, die Zeile, die Scanzeile so ab. Und die Geschwindigkeiten entschieden ja dann eben halt, wie die Belichtung sein soll. So, die hatte auch einen Sucher hier oben, weil die war ja, ne, direkt mit einem als ein Reflexsucher und war direkt mit einem Objektiv verbunden. Man konnte die nur im Vorbestellen mit dem Bajonett, wo du eine Objektivserie vorhattest. Also in dem Fall ist hier, glaube ich, ein Nikon-Bajonett drauf. Für Nikon war sie gedacht. Und die hatte Besonderheit. So, wenn jetzt einer den Namen hört, dann nicht lachen. Na, könnt ihr das lesen? Das war, also wenn ihr es nicht lesen könnt, eine also vom Pentagon, eine Praktika Scan 2000. Die haben sich irgendwann mit jemandem zusammengesetzt, hat dieses Ding gebaut. Aber was die konnten, und die gibt es heute in der Art übrigens immer noch, für wissenschaftliche Zwecke, für hochauflösende Bilder oder für Gemälde zum Einscannen, als also für Repros, ist das eine Kamera. Unglaublich. Kennt kaum einer. Also wie gesagt, die haben versucht, japanische Objektive vorzunehmen. Da konntest du auch natürlich auch diese, es war ja damals schon nicht mehr die DDR, das war ja schon die BRD. Also deswegen, die Firmen sind ja Firmen, die haben auch tolle Kameras gebraucht. Exakta 66 hieß die, das war mit Schneider Kreuznach zusammen. Nur geile Daten, und nur die sah halt nicht so aus, wie man sich heute vorstellen würde wollen. Aber egal. Auf jeden Fall auch Apple oder PC anschließen, und die haben sich damals zusammengetan. Da lief das nicht direkt bei Photoshop. Du konntest das fertige Bild dann öffnen und weiter bearbeiten. Die haben sich clevererweise mit der Firma Silverfast zusammengetan, also Fastscan hieß das. Eine mega aufwendige Software, bis du zum Bild kommst. Die wurde auch, da waren wir mit beteiligt, Leica S1, das war die mit dem Bügelgriff. Ich glaube, die konnte so um die 80 MB oder sowas. Die hatte exakt die gleiche Software. Silverfast konnte sehr marginal in die Tiefe gehen, und du konntest die Daten echt prima aussteuern. Ich habe damit einen wunderbaren Sushi-Katalog gemacht für so einen Hersteller. Und die Daten seinerzeit, übrigens nur 2 Jahre nachdem wir die gekauft haben, also 98, haben wir die trotzdem mal aus Spaß gekauft. Die machte schon 400 MB. 400 MB Daten sind gigantisch. Und auch das von der Farbtiefe heute noch nicht erreichbar. Die Daten sind so scharf, nur es arbeitet keiner mit. Ich habe gar keinen Rechner mehr dafür. Es dauert alles zu lange. Man nimmt das in Kauf, weil man jetzt, sagen wir mal, durch die verarbeiteten Daten von Photoshop eben halt besser geworden sind, dass du die Daten, sagen wir mal, nahe dazu hinbringen kannst. Aber diese 100 MB Kameras erreichen noch nicht mal das, was die hier konnte. 400 MB. Das ist irre. Wer so ein Ding hat, aus Spaß mal kaufen. Die kriegst du für Knöpfe mittlerweile. Ich glaube, 486er Rechner oder sowas, was da gab's, das wird damit noch funktionieren. Oder es hat noch einer wirklich eine Picture-Schachtel. Software Silverfast sollte noch zu finden sein irgendwo. Also das ist schon irre, was diese Daten machten, die Kameras daraus machten für die Daten, aber die Daten an sich, die waren spitzenmäßig. Das muss ich mal zu sagen. So, das ist das Thema zu diesen witzigen alten Kameras. So, professionelle Fotografie sieht eben doch anders aus. Also bis dahin.